mehrere Dinge zusammenkommen. Wir gehören das Ernten zusammen in so vielerlei Art und Weise. Und um beides auch schön zusammenzubringen, wollen wir uns nun in dieser Zeit, die wir zusammen haben, wirklich eine sehr wichtige Frage stellen. Und die Frage möchte ich gleich erstmal dich stellen, um die es auch in dieser Predigt geht. Was oder wer ist die Liebe deines Lebens? Was sind die Dinge in deinem Leben, ohne welche du nicht auskommen kannst oder auch auskommen willst? Welche Dinge oder welche Personen sind so wichtig, dass wenn sie nicht mehr da wären, dass du wirklich unzufrieden und wirklich unglücklich sein würdest? Wir könnten es auch anders fragen. Wir könnten fragen, auf was baust du deine Hoffnung und Zufriedenheit auf? Was macht dich wirklich zufrieden letztendlich? Oder wir könnten auch ganz einfach die Frage stellen, was ist die größte Liebe deines Lebens? Denn Jesus hat es schon gesagt, in einer Stelle im Neuen Testament, in der Bergpredigt, hat er diesen einfachen, aber wirklich tiefgreifenden Satz geprägt, den wir vielleicht auch schon öfters gehört haben, Matthäus 6, 21. Denn da, wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und deshalb kann ich euch diese Frage stellen: Was ist das, was du am meisten liebst? Weil das, was du am meisten liebst, wird dich auch wirklich zufriedenstellen. Weißt du, wo dein Schatz ist? Weißt du, was in deinem Herzen wirklich so tief wiegt und so eine Hoffnung in dir bewirkt, dass es dich wirklich zufriedenstellt, wenn es da ist? Oder Unglück bringt, wenn es nicht mehr da ist? Und während du zuhörst über die Worte, die wir heute auch lesen werden, denk mal über diese Frage nach. Sag nicht einfach nur: Jesus, das ist die größte Liebe meines Lebens. Denk mal drüber nach, ob das wirklich tatsächlich so ist. Nun, vielleicht sitzt du hier und fragst du mir: Okay, schön, gut. Aber wie finde ich denn das heraus? Wie kann ich denn das herausfinden? Eine Art und Weise, wie wir herausfinden, was wirklich in unserem Leben so wichtig ist, ist, wenn Schwierigkeiten in unser Leben kommen und Anfechtungen. Dann offenbaren sich meistens die Schätze, die in unserem Herzen sind, die so wichtig sind, die Dinge, auf die wir schauen, an die wir festklammern, und zwar offenbaren sich dadurch, wenn sie nicht mehr da sind, dann bricht Panik aus. Und das sollte uns zum Denken anregen. Ja? Das sollte uns zu Gedanken bringen, wo wir wirklich unsere Hoffnung bauen. Nun, vielleicht kennst du ja die Geschichte von einem Mann mit dem Namen Horatio Spafford. Ich sag's mal auf Englisch, auf Deutsch wird sich's komisch anhören. Vielleicht habt ihr diese Geschichte schon mindestens 10-mal gehört. Aber ich möchte dich bitten, selbst wenn du sie schon 10-mal gehört hast, höre sie wieder neu. Und zwar unter dem Aspekt, den wir heute auch in diesem Vers anschauen werden, oder diesen Versen, die wir uns anschauen würden. Horatio Spafford war ein erfolgreicher Geschäftsmann und Anwalt und er lebte in Amerika, in Chicago. Und die Spaffords sind Menschen, die diese Frage nach der Liebe ihres Lebens mehrere Male schon in ihrem Leben durchgehen mussten. Horatio war verheiratet mit Anna und er hatte 5 Kinder. Im Jahr 1871 passierte eine große Tragödie in dem Leben von den Spaffords. Und zwar starb ihr jüngster Sohn an einer Lungenentzündung. Nun, vielleicht stoppen wir hier mal kurz, auch wenn wir die Geschichte schon gehört haben. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich nachvollziehen können. Jetzt, wo ich Kinder habe, kann ich es mehr nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie abgrundtief das wäre, wenn wirklich eines meiner Kinder sterben müsste. Und das ist, was den Spaffords passierte. Der jüngste Sohn starb an einer Lungenentzündung. Und noch im selben Jahr, im gleichen Jahr, wo diese große Tragödie über das Leben von den Spaffords einbrach, brach das große Feuer von Chicago aus. Und die Spaffords verloren alles, was sie hatten, an Hab und Gut und Besitztum. Alles weg. Das Haus, der Garten, die Kutschen, die Knechte, das Geld, die Erinnerungsstücke und Fotos an ihren verstorbenen Sohn, alles weg im gleichen Jahr. 2 Jahre später, im Jahr 1873, man denkt nicht, dass es noch schlimmer kommen könnte, machte sich die Mutter Anna Spafford mit ihren 4 übrig gebliebenen Kindern, alle Mädchen, mit dem Schiff zurück nach England, wo sie ursprünglich herkam, um dort ein neues Leben aufzubauen, denn da in Amerika hatten sie nun ja alles verloren. Und Horatio wollte mit dem nächsten Schiff nachkommen. Er konnte nicht an diesem Zeitpunkt mitkommen, da er noch geschäftlich was zu tun hatte. 4 Tage nach dem Reisebeginn kollidierte das Schiff, auf dem die Spaffords mit 308 weiteren Passagieren waren, mit einem großen Eisenschiff zusammen und das Schiff sank innerhalb von 12 Minuten. Aber nicht bevor Anna und ihre Töchter Gott noch um Beistand bitten konnten. Doch von den Spafford-Frauen überlebte alleinig nur Anna, die Mutter. Ihre 4 Töchter, und das sind die Namen, das ist nicht nur eine Geschichte, die man in irgendwelchen Büchern liest. Hier geht es um wahre, echte Menschen. Annie, Margaret Lee, Bessie und Tenata, sie alle ertranken mit 226 weiteren Passagieren. Anna wurde gerettet, mit einem Rettungsschiff nach Wales gebracht und dort schrieb sie dann ein Telegramm an ihren Mann Horatio, das er später interessanterweise einrahmte und in sein Büro aufstellte. Und die Worte in dem Telegramm lauteten: "Saved alone. What shall I do?" Also, als Einzige errettet, was soll ich tun? Ich weiß nicht, ob wir das wirklich nachempfinden können, wie sich Horatio und seine Frau Anna gefühlt hatten an diesem Punkt. Sie waren gute Christen, sie waren Menschen, die wirklich an einen lebendigen Gott geglaubt haben. Sie waren Menschen wie du und ich. Sie gingen auch jeden Sonntag in die Gemeinde. Sie waren treu in ihren Diensten, sie waren sogar hervorragend in vielen Dingen, wie wir später noch sehen werden. Und doch so etwas innerhalb von 3 Jahren alles zu verlieren. Es hört sich fast nach Hiob an. Ja, Hiob, das Buch in der Bibel, auch einer der treuesten Menschen zu seiner damaligen Zeit, auch verlierte er alles. Wie würde ich reagieren? Wenn man sich diese Geschichte anhört, muss man sich diese Frage doch unweigerlich immer stellen. Wie würde ich reagieren? Wie würde ich sein in diesem Moment? Ich kann nicht einfach eine aus der Hüfte geschossene Antwort geben und sagen, der Herr ist gnädig und er wird gut sein. Wenn ich so viel in meinem Leben verliere, all die Dinge, an denen ich eigentlich hänge, wie würde es mir gehen? Wie würdest du reagieren? Wie würdest du Gott sehen? Könntest du wirklich an einem Tag wie diesem dann zum Erntedankfest kommen und wirklich danken? Vielleicht wäre ja Bitterkeit in deinem Herzen oder Distanz zu Gott. Oder vielleicht wäre die Frage da, wieso gerade mir? Wieso gerade mir, der ich doch so sehr Gott liebe? Oder vielleicht macht sich ja Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit und Angst breit. Wir wollen uns heute ein biblisches Beispiel anschauen, nicht Hiob, von einem Mann, der auch alles Greifbare verlor. Und diese Begebenheit, sie beginnt mit einem gottesfürchtigen und erfolgreichen König, der wirklich alles hatte, was er brauchte. Doch einer seiner Söhne verabscheute ihn so sehr, dass er nach seinem Thron und nach seinem Leben trachtete und eine Revolte gegen ihn arrangierte. Nun sicherlich weißt du vielleicht, von wem ich hier rede. Es geht hier natürlich um die Geschichte von Absalom David und seinem Sohn Absalom. Der König David musste zu diesem Zeitpunkt, als Absalom mit seinen Mannen hinter ihm her war, in die Wüste Juda fliehen und sich dort vor ihm verstecken. Und das ist der Kontext von dem Psalm, den wir uns heute anschauen werden. Ich möchte euch bitten, eure Bibeln zu Psalm 63 aufzuschlagen. Psalm 63. Das ist der Kontext, in dem wir uns hier befinden. Das ist auch der Kontext, in dem sich Horatio Spafford oder in dem sich ein Hiob befand. David hatte alles und auf einmal hatte er alles verloren. Lass uns die Verse zusammen lesen. Ich lese hier aus der Elberfelder. Ein Psalm von David, als er in der Wüste Juda war. Gott, du bist mein Gott. Früh suche ich dich. Es dürstet nach dir meine Seele. Nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und lechzenden Land ohne Wasser. So wie ich dich angeschaut habe im Heiligtum, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen werden dich rühmen. Und so werde ich dich preisen während meines Lebens. Meine Hände aufheben in deinem Namen. Wie von Mark und Fett wird gesättigt werden meine Seele. Und mit jubelnden Lippen wird loben mein Mund. Wenn ich deiner gedenke auf meinem Lager, über dich nachsinne in den Nachtwachen. Denn du bist mir zu Hilfe gewesen. Und ich werde jubeln im Schatten deiner Flügel. Meine Seele hängt an dir. Es hält mich aufrecht, deine Rechte. Jene aber, die nach meinem Leben trachten, um es zu verderben, sie werden in die untersten Orte der Erde hineingehen. Man wird sie der Gewalt des Schwertes preisgeben. Das Teil der Schakale werden sie sein. Und der König wird sich freuen in Gott. Rühmen wird sich jeder, der bei ihm schwört. Denn der Mund der Lügenredner wird verstopft werden. Wir wollen uns diesen Psalm heute unter drei sehr hilfreichen Aspekten anschauen. Es werden Aspekte sein, die euch zu verstehen geben, was es bedeutet oder was es braucht, um als gläubiger Mensch auch selbst in tragischen und hoffnungslosen Situationen Frieden und Dankbarkeit in Gott zu finden. Nicht wegen der Situation, das wäre ja Irrsinn, aber genau in den Situationen Hoffnung und Friede und Dankbarkeit zu haben. Es geht hier um die Frage nach der Liebe des Lebens von David. Und diese drei Aspekte sind das Verlangen nach Gott in den ersten zwei Versen. Das Verlangen nach Gott bringt Gemeinschaft mit ihm. Der zweite Aspekt ist die Anbetung Gottes. Das sind Versen 3 bis 9. Und die Anbetung Gottes bewirkt standhafte Zufriedenheit. Und das dritte ist das Vertrauen auf Gottes Gerechtigkeit in Versen 10 bis 12. Und das bringt einen unvorstellbar tiefen Frieden und Dankbarkeit. Wir könnten diesen ganzen Psalm, und das könnt ihr vielleicht mitschreiben oder euch zuhören, in einem kurzen Leitsatz wiedergeben. Und ich gebe euch den mal am Anfang und dann wieder am Ende, damit, wenn ihr nicht schnell genug beim Mitschreiben seid, dann könnt ihr es wieder mitkriegen. Der Leitsatz ist folgender: Das ernsthafte Verlangen nach Gott bringt tiefe Gemeinschaft mit ihm und resultiert durch seine Anbetung oder die Anbetung von ihm in standhafter Zufriedenheit, welche dem Anbeter unerschütterliche Ruhe und Dankbarkeit bringt. Nochmal: Das ernsthafte Verlangen nach Gott bringt tiefe Gemeinschaft mit ihm und resultiert durch die Anbetung von ihm in standhafter Zufriedenheit, welche dem Anbeter unerschütterliche Ruhe und Dankbarkeit bringt. Nun lasst uns diese drei Aspekte kurz anschauen und anreißen in aller Kürze, um es für unser eigenes Leben besser zu verstehen und auch anwenden zu können. Denn diese drei Aspekte buchstabieren unser tagtägliches Leben aus, wie wir immer leben sollten, denn nicht jeden Tag wird uns alles weggenommen, wie bei Hiob oder bei David oder bei den Spaffords. Aber wir verlieren doch ganz schnell die Perspektive von den Dingen, um die es sich wirklich drehen sollte. Zuerst sehen wir dann also das Verlangen nach Gott, welches Gemeinschaft mit ihm bringt. Die ersten beiden Verse. Schau dich den Vers 1 nochmal an. Ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war. Das ist nur Teil vom inspirierten Wort Gottes. Das ist nicht nur ein Kommentar von den Editoren der Schrift, sondern es ist wirklich Teil vom inspirierten Wort. Und das ist auch sehr wichtig, weil es bringt uns in den ganzen Kontext hinein, in den David diesen Psalm schreibt. Und ich weiß nicht, ob ihr ein bisschen etwas über Israel wisst und über Juda und über die Wüste. Ich war auch noch nicht da. Ich musste mir das auch anlesen. Ja? Das ist einer der trostlosesten Orte, die es auf dieser Welt gibt. Da gibt es wirklich nichts. Und David befindet sich nun in dieser Einöde. Musste vor seinem Sohn fliehen, fernab von allem Gewohnten, fernab von dem Tempel Gottes, von der Anbetung, die er so sehr liebte, fernab von all dem, was sein Leben ausmachte. Bestimmt mit tausenden Fragen bestückt. Wie sollte das alles ausgehen? Würde Absalom ihn finden? Würde er ihn töten? Würde er jemals wieder König sein? Würde er jemals seinen Sohn wiederbekommen und diese enge Gemeinschaft mit ihm haben? Denn er liebte seinen Sohn trotzdem, dass er ihn verfolgte. Würde er jemals im Schatten der Palmen wieder baden können? solche und andere tausenden Fragen mussten bestimmt durch seinen Kopf geschossen sein, weil er auch ein Mensch ist, so wie du und ich. Ich weiß nicht, ob du in deinem Leben schon mal einen irgendwie annähernd vergleichbaren Moment hattest. Vielleicht nicht so extrem. Aber vielleicht doch einen Moment, in dem sich viele Dinge in den Umständen von deinem Leben so drastisch änderten oder alle Sicherheiten sich irgendwie aufgelöst hatten, dass du nah an diesen Punkt herangekommen bist. Ein Moment, in dem du hilflos hineingetrieben wurdest, in dem du nun drinsteckst und nicht mehr weißt, ob du rechts oder links gehen sollst. Wenn ja, dann hast du ein bisschen einen Kontext von dem, wo sich gerade David hier befindet. Vielleicht nochmal einen ganz kurzen Moment hier. Wir lesen die Psalmen oft, also Gläubige lesen wir sie oft, ja, weil sie uns die Erfahrung wiedergeben, die wir auch in unserem eigenen Leben haben. Wir lesen sie gerne. Aber wir lesen sie manchmal nur einfach als ein Andachtsbuch, das ein netter Mensch geschrieben hat, um uns gute und warmherzige Gedanken für unser Leben zu geben. Und wir verpassen dabei ganz oft, dass die Situation, in der diese Dinge geschehen sind, wirklich reell waren. Sie waren wirklich harte Situationen mit Hoffnungslosigkeit und ganz großen Problemen. Und da ist wieder der Punkt, an dem es sich mit unserem Leben verbindet. So wunderbar, weil es ist genau da, wo wir auch oft sind. Und wo wir uns schnell befinden können. Schau dir mal den nächsten Vers an, Vers 2. Wie reagiert nun David, und das ist wirklich so wunderbar, wie reagiert nun David auf dieses Chaos? Mit all dem, was passieren konnte in seinem Leben. Und wie er reagiert, das ist nun wirklich bedeutsam für dein Leben. 2a. Gott, du bist mein Gott. Das Erste, was David hier schreibt, im Angesicht von all dem, was um ihn herum geschieht, ist Gott. Er spricht ein Bekenntnis zu Gott aus. Und nicht ein Stoßgebet nach dem Motto, oh meine Güte, wie kann das alles passieren? Wieso mir gerade? Das kann doch nicht sein. Nein, David verkündigt seine feste Zugehörigkeit zum Herrn. Er betet ihn an. Es ist Anbetung. Im Endeffekt sagt er, trotz all dem, was ich nicht mehr habe, bist du noch immer mein Gott. Und das ist, was mich reich macht. Charles Spurgeon, für die, die ihn nicht kennen, er wird auch Prinz der Prediger genannt, einer der Puritaner, der auch viel über die Psalmen schrieb. Er beobachtete einmal trefflich zu dieser Stelle und er sagte, obwohl David sich in der Wüste befand, gab es in seinem Herzen keine Wüste. Ein tolles Bild, ja, für die Situation, in der David sich hier befindet. Schaut euch den Vers weiter an, den zweiten Teil von Vers 2. Früh suche ich dich. Meine Seele dürstet nach dir. Mein Fleisch schmachtet nach dir in einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser. Und das Wort früh hat zweifache Bedeutungen. Das eine, es kommt von dem Wort vom Sonnenaufgang her und kann früh oder ernstlich bedeuten. Im Kontext sollen wir aber hier verstehen, dass David nicht unbedingt um 4.30 Uhr aufgestanden ist, um seine Bibel zu lesen, sondern hier geht es um Ernsthaftigkeit. Ernsthaft suche ich dich. Es kann sein, dass er auch 4.30 Uhr aufgestanden ist, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall hat er ihn ernsthaft gesucht. Das ist, was der Vers hier ausdrückt. Und das ist, wie sein Verlangen nach Gott den ganzen Menschen David durchdringt und ausdrückt. David spricht hier von, schau ich den Vers an, von meiner Seele und meinem Fleisch. Das sind zwei Dinge, das Innere und das Äußere. Den inneren Menschen David und den äußeren Menschen David. Alles in David trachtet nach Gottes Gegenwart. Und wir vergessen hier nicht, in welchem Kontext das stattfindet. David schreibt diese Worte nicht an dem Höhepunkt von seinem sozialen Leben. Er schreibt es nicht, wo alles genau so gelaufen ist, wie er sich das vorgestellt hat. Ganz im Gegenteil. Hier ist, wo das Wohlstandsevangelium ein großes Problem hätte. Ist Gott immer nur darauf aus, um das Allerbeste im Leben von den Menschen zu haben, die ihm folgen? Und mit Beste meinen wir das, was wir als Beste sehen, oder? Und trotzdem, obwohl das bestimmt nicht das ist, was David sich vorgestellt hatte, in der Wüste Juda zu sitzen, von seinem eigenen Sohn verfolgt zu sein, alles verloren zu haben, trotzdem kann er sich auf Gott ausrichten. Und trotzdem kann er sagen, mein Verlangen ist nach dir. Die Worte, die David verwendet, schaut euch den Vers nochmal an, die sind wirklich intensive Worte. Es dürstet, es schmachtet, es lechzt. Gott ist für David nicht nur ein Verbrauchsartikel, den er irgendwann mal, wenn es ihm passt, zu seinem Leben hinzubucht und dann ansonsten sein normales Leben wieder lebt. Nein, Gott ist für David, wie der Mensch Wasser und Luft zum Atmen braucht. Es ist überlebensnotwendig für ihn. Gott ist überlebensnotwendig für ihn. Und es ist nun demütigend zu sehen, wie tief Davids Liebe zu seinem Herrn ist, obwohl er viel weniger Grund dafür hatte als du und ich. Oder? Er hat den Messias am Kreuz nicht gesehen. David hatte nicht die ganze Offenbarung Gottes von all dem, was wir heute haben. David hatte bestimmt nicht 40 Bücher in seinem Bücherschrank, die alle die eine Aussage treffen: Vertraue Gott, denn er ist vertrauenswürdig. Das hatte er nicht. Und doch stellt er dein und meinen Glauben hier mit dieser Situation und dieser Reaktion so oft einfach in den Hintergrund und stellt, macht uns demütig, weil er so viel ausgerichteter auf Gott ist, als wir es oft sind. Er vertraut trotz all dem auf seinen Herrn. David brauchte nicht viel. Im Gegensatz zu unserer Einstellung, die oft an den Umständen von uns hängt, brauchte David nicht viel. Aber wie wir noch sehen werden, das ist auch etwas, was nicht von heute auf morgen kam, nur weil er David hieß. Es ist ein Prozess, meine Lieben. Es ist ein Prozess, in dem wir alle drinstecken. Und deswegen passieren die Dinge, die um uns herum passieren. Wenn ich euch das Buch Hiob in einem einzigen Vers, in einem einzigen Satz zusammenfassen könnte, könnten wir fragen, wieso sind all diese Dinge Hiob passiert, obwohl er so treu war? Sie sind geschehen, damit er Gott sehen kann auf eine Art und Weise, wie er ihn vorher nicht gesehen hat, obwohl er so treu und so gottesfürchtig war. Das ist paradox, oder? Aber das ist, wie Gott mit uns arbeitet. Das ist, wie Gott auch mit David arbeitet. Und das ist der Grund, weshalb wir so sind und die Situation so sind, wie sie sind. Und David zeigt uns hier durch sein tagtägliches Leben, was es bedeutet, trotz all dem auf Gott ausgerichtet zu sein. Und zwar durch die tägliche Anbetung, diese tägliche Liebe seines Lebens auszuleben. Und das bringt uns zum nächsten Aspekt, zum zweiten. Die Anbetung Gottes, das ist, was wir hier in David gesehen haben. Die Anbetung Gottes, sie bewirkt standhafte Zufriedenheit. Das ist, was wir bei David hier sehen. Weil David gelernt hat, tagtäglich Gott anzubeten, die höchste Liebe seines Lebens, kann er auch in dieser Situation, trotz all den Umständen, Gott anbeten und vollkommen zufrieden sein. Schaut euch Verse 3 bis 5 an. So wie ich dich angeschaut habe im Heiligtum. Das zeigt hier, das ist, was er normal gemacht hat. Er hat Gott angeschaut im Heiligtum. Und dann am Ende von Vers 5, dann, so werde ich dich preisen. So wie ich dich angeschaut habe, so werde ich dich preisen. Das, was ich von dir erkannt habe, was ich von dir erfahren habe, das nützt mir jetzt in dieser schweren Situation, um trotzdem meine Richtung auf dich auszurichten. Das, was ich tagtäglich tue, gibt mir Sicherheit und Stand in den Zeiten, wo alles um mich herum zusammenfällt. Und ratet mal, was passiert, wenn ich das nicht tagtäglich geübt habe. Wenn dann die schweren Zeiten kommen, was passiert dann? Dann ist mein Leben auf Sand gebaut und ich drohe unterzugehen, weil ich keine Grundlage mehr habe. Und David hat sie sich tagtäglich angebaut durch Anbetung und das bringt ihn zu einer standhaften Zufriedenheit, die standhält in den Stürmen des Lebens. Nun, was ist Anbetung? Anbetung, schlechte Nachrichten. Anbetung ist nicht, hier am Sonntag in die Gemeinde zu kommen. Anbetung passiert nicht, wenn wir Lieder zusammen singen, nicht nur. Nein, Anbetung ist viel mehr. Anbetung ist ein Lebensstil. Anbetung passiert, wenn ihr zu dieser Gemeinde herausgeht, die erste Sache, die ihr zu euren Partnern sagt, zu euren Kindern sagt oder zu irgendwelchen Autofahrern oder Fahrradfahrern, die hier vorne über den Weg fahren oder die Dinge, die ihr in eurem Herzen denkt oder in eurem, was auch immer ihr tut, das ist auch Teil von eurer Anbetung. Oder wenn ihr alleine seid und sonst niemand zuschaut so wie euer Leben aussieht. Das ist, was euer Leben ausmacht. Das ist Anbetung. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, alle Teile, jede Sekunde deines Lebens ist Anbetung. Und wenn ich es da praktiziert habe, Gott anzubeten, selbst in den kleinen Momenten, im kleinen treu, im großen treu, dann werde ich auch in den schweren Momenten gerade stehen können. Und was hat David hier gesehen? Die Anbetung Gottes hat nämlich etwas mit Wissen zu tun. Es ist nicht irgendeine mystische Erfahrung. Es ist etwas, was mit Erkenntnis und Wissen zu tun hat. Schaut euch Vers 3 an. David hatte Gott als was gesehen? Als mächtig und herrlich. Das zeigt die Größe Gottes. Schaut euch Vers 4 an. David hat jeden Tag Gottes gutes Handeln gesehen. Er hat Gottes Güte erkannt. Schaut euch noch weiter um. Von was spricht hier David? Er spricht hier von den Eigenschaften Gottes, vom Wesen Gottes, von der Erkenntnis, wer Gott ist und was er tut in dem Leben. Seine Augen waren jetzt nun nicht mehr auf die Wüste und auf seinen Sohn gerichtet, sondern auf wen? Auf Gottes Güte und Größe und Herrlichkeit. Nun, wir kennen vielleicht manchmal den Spruch, dass Theologie trennt und Liebe eint. Das ist so irrsinnig. Theologie ist das Wissen über Gott. Und das Wissen über Gott ist Anbetung. Es gibt uns die Grundlage und die Sicherheit, in allen Momenten festzustehen. Wenn ihr euch mal die Freude machen wollt, dann könnt ihr euch 2. Petrus Kapitel 1 durchlesen. Und da werdet ihr erkennen, dass nach einer ganzen langen Liste von Dingen, sie fängt an mit Gottes Wirken in unserem Herzen, dass er uns neu macht und wieder gebiert und uns errettet. Und dann sollen wir Erkenntnis hinzufügen. Und dann kommen ganz viele Dinge, Tugenden, die wir tun müssen, weil Gott in unserem Leben wirkt. Und dann am Ende dieser Liste kommt die Bruderliebe. Und dann am Ende der Bruderliebe kommt Liebe. Wahre gottesfürchtige Liebe fängt mit Erkenntnis an. Theologie und Liebe, also das Wissen über Gott und Liebe, die gehören zusammen. Das kann man nicht trennen. Und das sehen wir auch hier bei David. Schaut euch weiter an, Vers 4. Wie sehen wir, wie David ihn anbetet? Meine Lippen werden dich rühmen. Ich gehe gleich mal da noch mal drauf ein. Vers 5. Meine Hände aufheben in deinem Namen. Mit jubelnden Lippen wird loben mein Mund. Ich gedenke deiner auf meiner Lage. Ich sinne nach. Das ist alles, was mit Erkenntnis zu tun, ja? Ich sinne nach über dich in den Nachtwachen. Und ich werde jubeln im Schatten deiner Flügel. Nun, wer dieses Psalm oft gelesen hat, der wird sehen und schon erkennen, das ist ein Muster, was wir bei David oft sehen. Es gibt ein Problem in seinem Leben, er erinnert sich an Gott und dann wie eine Schwurformel sagt er, das werde ich nun tun. Ich werde an ihn denken, ich werde ihn loben, ich werde ihn preisen, trotz all dem um mich herum. Er fixiert sein Kopf und sein Herz auf das, was er tun muss. Trotz all den Emotionen und trotz all den Schwierigkeiten in seinem Leben. Er sagt, das ist, was ich tun werde. Und das ist auch der Schlüssel für dich und für mich. Es ist eine feste Überzeugung und eine feste Ausrichtung auf das, was wir von Gott kennen und was er in unserem Leben schon getan hat. Und dieses Wirken an David in der Vergangenheit, auf das er hinschaut, und das Wirken, das Gott in seinem Leben in diesem Moment auch tut, das gibt ihm Sicherheit, dass Gott das auch in der Zukunft tun wird. Gott ändert sich nie, oder? Das ist, was er über sich selber sagt. Gott ist beständig. Er ist nicht so wankelmütig, wie wir sind. Gott ändert sich nie. Und Gott ist jeden Tag, trotz aller Umstände in unserem Leben, immer noch gleich, immer der gleiche Gott. Er ist immer da, immer liebevoll, immer für uns da. Und deswegen, wenn wir über ihn nachsinnen, ihn nachdenken, in unserem Herzen tragen, dann werden wir auch die Grundlagen haben, um auch die schwierigsten Momente in unserem Leben mit Zufriedenheit und Dankbarkeit durchzustehen, auch wenn es schwer ist. Und dann wirst auch du, wie David sagen können, schaut euch Vers 9 an. Meine Seele, sie hängt an dir. Es hält mich aufrecht, deine Rechte. Nochmal, in den Umständen von alles verloren zu haben, sagt David das. Und wenn du dann den Beschluss in deinem Herzen gefasst hast, dass Gott alleine in deinem Leben alles hat, was er dir geben kann, dass er alleine Güte hat und dass er alleine die Größe hat und dass er das Leben für dich selbst ist, und wenn du ihn dann deswegen täglich anbetest, dann findest du auch den dritten Aspekt, den wir bei David hier erkennen, in Versen 10 bis 12, und das ist das Vertrauen auf Gottes Gerechtigkeit. Im Fall von David, in seinem Kontext, wir werden es gleich lesen, war es das Besiegen seiner Feinde oder zumindest das Besiegen des Problems. Und achtet mal darauf, wer diesen Sieg davontragen sollte. Vers 10 bis 12. Jene aber, die nach meinem Leben trachten, um es zu verderben, werden in die untersten Ötter der Erde hineingehen. Ich werde sie der Gewalt des Schwertes preisgeben. Nein, das steht nicht da. Man wird sie der Gewalt des Schwertes preisgeben. Das ist passiv. Nicht er wird es tun, sondern er weiß, Gott wird es tun. Das Teil der Schakale werden sie sein, und der König wird sich freuen in Gott. Rühmen wird sich jeder, der bei ihm schwört, denn der Mund der Lügenredner wird verstopft werden. David war nicht auf Rache aus. Das war nicht, mein Leben wird besser sein, wenn Absalom tot ist und all die Leute wieder weg sind. Das ist überhaupt nicht das. Aber weil David Gott so anbetet und so liebt, weiß er, dass Gott für seine Menschen sorgen wird. Und deswegen weiß er, dass Gott seine Gerechtigkeit wirken wird. Und darin findet er Ruhe. Er kann diese Situation seinem Gott abgeben, denn er weiß, dass er sich um das kümmern wird. Es ist eine Ruhe, die allen menschlichen Verstand übersteigt. Und halte da mal kurz an. Vielleicht überlegt ihr euch mal diese Momente, in denen ihr schon mal wart oder vielleicht gerade seid, die so ähnlich waren, wie wir es gerade bei den Spaffords gesehen haben oder bei David gesehen haben, wo wir in Unruhe sind, in Unzufriedenheit und in großer Bedrängnis. Und man fragt sich, wie um alles in der Welt kann ich jemals wieder zur Ruhe kommen? Wie um alles in der Welt kann ich jemals wieder Freude haben, weil in dem Moment, in dem ich drinstecke, fühlt es sich an wie das Ende des Lebens und das Ende der Welt. Es benötigt etwas, was den menschlichen Verstand übersteigt. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie es geht. Aber hört mal zu, was Paulus 4000 Jahre später im Philipperbrief schreibt. Und zwar Philipper 4, Vers 6 bis 7 schreibt er Folgendes. Er sagt, seid um nichts besorgt, sondern in ein paar Dingen lasst durch Gebet und nein, das sagt er nicht. Er sagt, in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden, und der Friede Gottes, und hier sind die wunderbaren Worte, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren in Christus Jesus. Du kannst es dir nicht vorstellen, wie Gott dich jemals aus dieser Situation herausbringt. Bete ihn an. Gib ihm deine Sorgen ab. Und er wird einen Frieden bringen auf eine Art und Weise, wie du es dir nicht vorstellen kannst. Das bedeutet nicht, dass es keine Herausforderungen und keine Schwierigkeiten geben wird. Das bedeutet nicht, dass wahre Christen in allen Situationen herumtanzen und herumspringen und sagen, ach, wie freudig es doch ist, trotz all dem. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass ich Friede finde, der meinen Verstand übersteigt, weil ich meine Augen auf ihn gerichtet habe und nicht auf die Dinge um mich herum. Weil er meine Liebe des Lebens ist und geworden ist und nicht die Dinge um mich herum, die gerade am Bröseln sind. Ist das auch deine Überzeugung? Kannst du auch so wie David sagen, ich suche dich in all dem? Kannst du auch sagen, dass Gott wirklich gut und mächtig und treu ist und dass er gerecht ist in allem, was er tut? Oder hegst du Zweifel an seiner Güte? Vielleicht bist du davon überzeugt, dass Gott nur dann gut ist, wenn er genau die Dinge tut, von denen du überzeugt bist, dass du sie haben solltest. Oder dass dein Leben so aussehen sollte, aber es ist ganz anders. Vielleicht hat Gott ja dich übersehen. Oder vielleicht hast du Sünden in deinem Leben, die Gott irgendwie davon abhalten, Gutes in deinem Leben zu tun. Deswegen geschehen die Dinge in dich herum. Oder vielleicht ist Gott nicht intelligent genug, um auch hinterherzukommen mit dem, was eigentlich gut für dein Leben ist. Oder was auch immer es ist, es gibt Zweifel daran, dass Gott in deinem Leben gut ist. Ist das vielleicht was dich ausmacht? Oder bist du so wie David, der gelernt hat, in allen Dingen auf Gott zu vertrauen? Wenn nicht, dann ist es höchste Zeit, genau das zu tun, das zu lernen. Ich möchte euch die Geschichte nochmal weiter auflösen, mit der ich angefangen habe, und dann kommen wir zum Ende. Der Mann aus unserer Einleitung sollte uns ja bekannt sein. Er hat nämlich ein Lied geschrieben. Und es ist ein Lied, das wir öfters singen. Und ihr wisst bestimmt, welches Lied das ist. Es ist das Lied "Mir ist wohl in dem Herrn". Laut seiner Tochter, die er nach dieser Tragödie noch bekommen hat, schrieb er diese Worte zu dem Lied "Mir ist wohl in dem Herrn". Und haltet euch fest, er schrieb diese Worte auf dem Schiff, das er genommen hatte nach dem Unfall von seinen Töchtern. Dieses Schiff hielt über dem Ort, wo dieses andere Schiff mit seinen Töchtern untergegangen ist. Und laut seiner Tochter hatte er diese Worte für dieses Lied genau an dem Moment angefangen zu schreiben. Wahnsinn, oder? Ich meine, es ist einfach zu sagen, mir ist wohl in dem Herrn, wenn ich hier draußen sitze und die Sonne auf meinen vollen Bauch prallt und ich gute Gemeinschaft habe, ich Starbucks getrunken habe und einfach das Leben genießen kann, dann denke ich, ah, mir ist wohl in dem Herrn. Aber kann ich es sagen über dem Ort, wo meine ganze Familie ertrunken ist? In dem Hintergrund von dem, dass ich gerade alles verloren habe in meinem Leben? Wie kann dieser Mann denn so etwas tun? Das ist doch irre, oder? Und das ist genau das, was Paulus meint. Es ist ein Friede, der unseren Verstand übersteigt. Ja, ich kann mir vorstellen, dass Horatius seine Kinder überaus liebte und dass er an ihnen hing. So wie jeder von uns seine Kinder lieben würde und an ihn hängen würde und all den Dingen seines Lebens. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass die Liebe zu Jesus für ihn so mächtig und so groß war, die er auch lernen musste, alles abzugeben, seine Sorgen auf ihn zu werfen und auf ihn zu schauen in all diesen schwierigen Momenten. Denn das ist der einzige Weg, wie ich jemals wieder zufrieden komme, weil Gott mir diesen Frieden gibt, der meinen Verstand übersteigt. Wir leben in einer gefallenen Welt, oder? Dinge laufen nicht so, wie sie laufen sollten. Es gibt unsere gefallenen Herzen, falsche Erwartungen, die Art und Weise, wie wir mit Dingen umgehen. Es gibt falsche Entscheidungen, sündhafte Entscheidungen, die Menschen um uns herum oder wir treffen. Es gibt gefallene Reaktionen oder gefallene Umstände. Wir werden immer wieder aufs Neue von den Stürmen des Lebens übermannt und Herausforderungen kommen auf uns zu. Das ist normal. Das ist einfach das Leben. Wir leben in einer gefallenen Welt, weil 1. Mose 3 wahr ist. Nichts ist so, wie es sein sollte. Aber wenn wir dann in diesen Momenten sind, ist die erste Reaktion oft nicht das, was es sein sollte, oder? Und ich verstehe das. Ich leide auch darunter. Ich bin auch ein gefallener Mensch, so wie du und ich. So wie jeder hier. Aber wie wir gesehen haben, geht die Reaktion auch anders. Wir müssen nicht unseren Kopf in den Sand stecken. Wir müssen nicht alles in die Luft schmeißen und sagen, Gott ist nicht gut oder ach, das Leben endet jetzt. Sondern ich kann auch an diesen Punkt kommen, wo ein Horatius Spafford sagen kann, mir ist wohl in dem Herrn. Oder ein David, der sagen kann, früh suche ich dich, Herr, du bist mein ganzes Leben. Und das ist eine Lektion, die wir lernen müssen. Es geht nicht von heute auf morgen. Ich habe es vorher schon mal gesagt und ich möchte euch zeigen, wieso das so ist. Schlag mal noch Philipper 4, Vers 11 bis 13 aus und hier auf und hier kommen wir nun zum Ende. Es ist so hilfreich, das zu lesen. Wer hat Philipper nochmal geschrieben? Paulus. Wer war Paulus? Paulus war der Apostel schlechthin. Er ist mit Gott gelaufen, er hat Gott gekannt, wie wahrscheinlich kein anderer. Und hier schreibt er diese Worte, Verse 11 bis 13. Nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich, und das ist so hilfreich, ich habe was? Ich habe gelernt. Ich habe gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Was sagt Paulus hier? Es war nicht immer so. Es war auch schwer. Es gab schwere Momente. Ich musste lernen, in allen Lagen zufrieden zu sein. Vers 12. Denn ich verstehe mich aufs Armsein. Er musste lernen, arm zu sein. Ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Gute und schlechte Zeiten. Ich bin mit allem und jedem vertraut. Sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Und nun diese Verse, die wir so oft außerhalb von ihrem Kontext lesen. Vers 13. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Ich vermag alles. In welchem Kontext steht das? Zufriedenheit. Zufriedenheit in allen Umständen. Ob es gut oder schlecht geht, Christus vermag mir die Kraft zu geben in all diesen Dingen. Und es ist etwas, was ich lernen muss, was er mir beibringt, wenn ich meine Augen auf ihn gerichtet habe in meiner täglichen Anbetung. Denn wie der Psalm ausdrückt und dieser Leitvers oder Leitsatz, den ich am Anfang gesagt habe, das ernsthafte Verlangen nach Gott bringt tiefe Gemeinschaft mit und resultiert durch die Anbetung von ihm in standhafter Zufriedenheit, welche den Anbeter, also dich und mich, unerschütterliche Ruhe und Dankbarkeit bringt. Das ist, was dieser Psalm hier ausdrückt. Das ist, was das Leben von David ausdrückt. Das ist, was das Leben von Hiob ausdrückt. Das ist, was die Geschichte von Horatius Spafford und mit Friede mit Gott klar und deutlich macht. Augustinus drückte es mal so aus. Er sagte, kurzes Zitat, aber auch so hilfreich. Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Und das ist, wo wir sein wollen, oder? Wir müssen diese Wahrheit immer wieder hören. Es wird nie alt. Das könnte ich mir jede Woche predigen aufs Neue, welches ich jede Woche brauche. Nein, jeden Tag brauche. Lasst uns beten. Großer Gott, Vater im Himmel, Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass es so lebendig ist und dass es auch so hilfreich ist für unser Leben. Herr, wir wissen, dass wir oft nicht da sind oder nie da sind, wo du uns wirklich haben willst. Und doch gibst du uns immer wieder Hoffnung auf mehr. Du gibst uns Hoffnung, Herr, dass du die Antwort bist für all diese Dinge, Herr. Hilf, Herr, dass du unsere wirklich einzige Liebe des Lebens bist, Herr. Dass wir nicht an Dingen hängen, die vergehen, die aus Staub sind und genauso wie Staub wieder vergehen, Herr, sondern hilf, dass wir an dir hängen, der ewig ist und ewig bleibt. Hilf, Herr, dass unsere Ausrichtung dahin ist, aber das bedarf Arbeit. Herr, gib uns diese Überzeugung, dass diese Zeiten, die wir mit dir verbringen, diese schweren Zeiten, die es manchmal braucht, um auch dein Wort zu lesen und dich anzubeten, auch wenn wir keine Lust dazu haben, Herr, hilf uns, dass das die Ausrichtung ist, weil wir wissen, dass du gut bist, Herr, weil wir wissen, dass du unsere einzige Antwort für alle Dinge des Lebens bist. Und so wollen wir auch in Dankbarkeit an diesen Tag herangehen. Nicht für die Ernte nur danken, sondern auch wirklich für alles, was du bist in unserem Leben und was du tust in unserem Leben. Auch wenn es nicht das ist, was wir uns vorgestellt haben. Und hilf uns das auch jetzt im Abendmahl auszudrücken, denn die Tatsache alleine, dass wir hier stehen dürfen und dass wir uns Gedanken über die Hoffnung für ewiges Leben machen dürfen, ist alleine nur, weil du in unser Leben hineingegriffen hast, uns herausgezogen hast aus dem Morast, aus dem Schlamm und uns zu Kindern von dir gemacht hast, auf unverdiente Art und Weise. Nicht, weil wir so intelligent sind oder weil wir so gut sind oder so schön sind oder irgendetwas, was wir mit an den Tisch bringen konnten, sondern alleine nur wegen deiner großen Liebe uns gegenüber. Und wenn wir nichts anderes hätten, für was wir dankbar sein könnten, dann könnten wir alleine nur für das ewig dankbar sein. In deinem Namen möchten wir dich bitten. Amen.